herzlich willkommen im wohl innovativsten Schuppen zu unserem Podcast Embedded Vision aus der Gartenhütte. Ja, beim letzten Mal hat man schon ein bisschen drüber gesprochen, dass wir auch Lösungen, Plattformen haben, wenn es Richtung Serie geht im Bereich der Bildverarbeitung. Das heißt Themen, die man aus XIVE ableiten kann. Und darum soll es heute ein bisschen gehen. Nennt sich bei uns Essex VPU, quasi ein Thema, was ich an XIVE, an der prototypischen Bildverarbeitung anschließen kann. Und darüber wollen wir heute ein bisschen philosophieren. Wie immer bei mir, mein hochgeschätzter Kollege, hallo Manuel.
Hallo Stefan, schön wieder da zu sein.
Ja, schön, dass es wieder geklappt hat. Wie schon gesagt, heute wollen wir ein wenig so in klassischen Bereich gehen von Embedded Vision. Das heißt wirklich, wenn man sich Gedanken gemacht hat, wie eine Bildverarbeitung grob ausschauen soll, ne, wenn man prototypisch das Ganze erfasst hat, wie man dann die Themen aber auch auf ein Gerät bringt. Da haben wir uns ja vor knapp einem Jahr Gedanken drüber gemacht, welches Gerät wir da machen wollen, wo wir gesagt haben, ja, wollen auch uns nicht nur mit den klassischen Themen der ISP befassen, sondern auch Themen der Objektdetektion, Themen wie neuronalen Netzen annehmen, ein sehr flexibles System aber aufbauen, wo man nicht an, ja, ultimativen Spezialchipsätzen hängt, in Anführungszeichen, ne, sondern wo man eine sehr flexible, eine sehr transparente Plattform bauen kann, wo man unterschiedlichste Kameras anschließen kann, wo man unterschiedlichste Use Cases bedienen kann, wo man aber vielleicht auch ein bisschen, ja, flexibler ist wie, ja, Kameras oder wie Ansätze, die es in diesem Markt gibt, weil wir halt, denke ich, gesehen haben, was Vorteile von bestimmten aktuellen Architekturen gibt, ne, oder was das so im Markt derzeit vorherrscht, vielleicht gerade auch, wenn man in Nischen reingeht, wie in industriellen Fahrzeugtechnik, ja, da ist ja die Bildübertragung über Ethernet sehr verbreitet, und dadurch, dass wir aus vielen anderen Bereichen eben auch Know-how haben, sehen wir es schon für gewisse Anwendungsfälle als durchaus berechtigt, einfach bei dieser Architektur zu bleiben. Aber für andere Anwendungsfälle ist es so, ja, vereinfacht gesprochen, manchmal wundern wir uns einfach, manchmal nur, ne, wo zum Beispiel eine KI setzt, was man so einer KI für Daten gibt, ne, die dann vielleicht komplett vorverarbeitet, wirklich H264 komprimiert schon ist und teilweise aber auch mit Regelschleifen überlagert ist, die man gar nicht so im Griff hat. Und ja, da würde ich vielleicht einfach erstmal auf den Punkt gehen, was eigentlich so die Herausforderung ist, so die Problemstellung, wo man vielleicht da Grenzen hat, und dass man, ja, vielleicht kurz aufzeichnen, was so unsere Gedanken dazu sind, ne, und natürlich vielleicht auch Lösungsansätze, die wir haben.
Genau, also du hast ja schon gesagt, es ist sehr verbreitet, eben diese Ethernet-Topologie gerade im Nutzfahrzeugbereich oder industriellen Fahrzeugbereich. Hat natürlich den Vorteil, dass ich sehr große Distanzen an meinem Fahrzeug auch überwinden kann. Das heißt, wenn ich einen Baukran habe zum Beispiel, dann habe ich wirklich große, große Distanzen zwischen, da sitzt die Kamera und da ist meine ECU, also meine Control Unit, und da lasse ich dann natürlich auch quasi mein neuronales Netz oder meine Objektdetektierung laufen. Das ist erstmal der Vorteil. Der Nachteil, den du ja schon gesagt hast, ist, ich habe es komprimiert. Wenn ich jetzt aber ein neuronales Netz verwenden möchte, und ich muss natürlich ein Stück weit auch meine eigenen Bilder erfassen. Also sprich, ich brauche irgendwie einen Fundus an verschiedenen Szenen, mit der ich mein neuronales Netz dann auch trainiere. Und wenn ich dieses neuronale Netz jetzt mit entsprechenden komprimierten Videodaten trainiere, dann kann es passieren, dass ich mein neuronales Netz auf Basis von Kompressionsartefakten trainiere. Und genau an der Stelle ist ein bisschen das Problem. Gleichzeitig haben wir natürlich auch eine Branche, die sagt, naja, aber ich bin es gewohnt, große Distanzen zu überwinden. Und da an der Stelle ist es natürlich der Versuch, irgendwie einen Sweet Spot zu finden, oder so unter Ansatz einen Sweet Spot zu finden, zum einen zu sagen, okay, wir haben diese Automotive, ja, Übertragungsstrecke an der Stelle, das Service Interface, was eben 10 bis 15 Meter eben sein kann. Und dann habe ich da eine zentrale Einheit. Und in dieser zentralen Einheit habe ich dann quasi ein IC, also einen Chip, der dann entsprechend das neuronale Netz mir berechnet. Und dadurch bin ich in dieser sogenannten Zonenarchitektur, Zone Architecture, und habe quasi meine unkomprimierten Bilder an der Stelle und kann das dann eben direkt verwenden.
Genau. Und habe natürlich auch den Vorteil, wenn ich trotzdem in die Ethernet-Topologie, wie du sie genannt hast, gehen möchte, dann kann so eine Box natürlich auch einfach die Bilddaten nicht nur der KI zur Verfügung stellen, ne, sondern kann sie natürlich auch komprimieren und aufs Netzwerk legen. Und ja, ich meine, zum Schluss hat es, wie du schon gesagt hast, einfach die Vorteile, dass ich mit meiner KI näher dran bin am Sensor. Die andere Tendenz, die wir natürlich sehen, und auch die hat genauso ihre Berechtigung, ist natürlich, die KI direkt in die Kamera zu integrieren. Wenn ich jetzt eine Applikation habe, wo es völlig ausreicht, eine Kamera zu haben, dort was zu analysieren, und ich habe einen geeigneten Chipsatz, der natürlich auf Low Power getuned ist, aber mit dem man eine sehr kompakte Kamera eben bauen kann, dann ist das natürlich auch ein legitimer Ansatz, ne, zu sagen, okay, wir haben gerade quasi bewiesen, ne, dass die KI nicht am Ende sein sollte, dann packe ich sie doch einfach am Anfang hin. Wie schon gesagt, ne, für so eine Single-Camera-Solution passt es natürlich. Wenn ich aber zwei Kameras brauche, wenn ich 3D habe, wenn ich mehrere Kameras habe, ne, wenn ich Bird-Eye-View brauche, wenn ich irgendein übergreifendes Tracking brauche, ein Sensor-Fusion oder was auch immer, dann ist man da auch mit so einer Konstellation relativ schnell am Ende. Und wie du gesagt hast, ne, wir haben quasi schon versucht, da irgendwo einen Sweet-Spot zu finden,
genau,
ne, uns zu überlegen, wie geht denn so eine Thematik eigentlich die PKW-Industrie an, ne? Weil im PKW-Bereich, da sind Rohdaten alles. Ne? Also da werden Millionen an Daten gesammelt, wenn da eben Fahrversuche unternommen werden und Aufzeichnungen, wo einfach die Rohdaten vom Sensor gespeichert werden, um die dann zum Beispiel mit unserer ISP zu verarbeiten und neuronales Netz einzulernen oder whatever man damit macht. Ne? Aber ich sag mal, das kann sich jetzt nicht jeder Bereich leisten, ne? Das kann sich nicht jeder Marktsegment, jede Nische leisten, aber es ist natürlich ein bisschen so der Idealzustand. Man muss aber schon aufpassen, dass man nicht zu weit davon wegkommt, ne? Dass man wirklich sagt, naja, was ich am Monitor sehe, darauf kann ich ja eine KI auch anlernen. Ne? Das stimmt schon prinzipiell, aber wenn man eben zu viel Regelschleifen hat, zu viel Verarbeitungen, dann wird es für eine KI, die man ja auf alles letztendlich anlernen muss, sehr schwierig. Ne? Und da sehen wir eben einen gewissen Vorteil zu sagen, es wird ja immer mehr Anwendungen, Applikationen geben, die schon autark laufen soll. Ne? Auch da, wenn wir vielleicht in einer der nächsten Folgen das Thema aufgreifen, wenn man vielleicht da auch funktionale Sicherheit mit unterbringen kann, wo es vielleicht ungünstig ist, am Ende vom Tag eine riesen Recheneinheit auf einer Maschine oder in der Industrieanlage zu haben, wo quasi alles davon abhängt, ob die Maschine läuft oder nicht. Das macht oftmals Sinn, ein bisschen dezentral, ein bisschen zonal, wie du es genannt hast, zu denken, aber natürlich auch nicht so extrem, dass ich aus jedem Sensor quasi ein komplettes Steuergerät mache, ne? Sondern irgendwo so meine kleinen Inseln, die ich für sich trainieren kann, wo ich aber schon auch eine hohe Flexibilität habe. Das war, glaube ich, auch wegen so Stein des Anstoßes, wo wir angefangen haben zu überlegen, ne? Wo wollen wir denn eigentlich hin? Mit Lösungen, mit Plattformen, die wir in der Solectrix anbieten, wo sehen wir eine Nische, wo natürlich aber auch der Kunde sich hinentwickeln sollte für seine Applikationen. Und das ist zum Schluss ein bisschen dann das Bundle und die Geschichte, die uns dann ja zur SXVPU dann gebracht hat.
Du hast jetzt gesagt eben auch, dass quasi nicht jeder Sensor da quasi mit funktionaler Sicherheit dann ausgestattet sein muss. Wie ist es denn bei der SXVPU? Wie wird das quasi gemacht? Ist die funktional sicher oder gibt es da irgendwelche Mechanismen, irgendwelche Anforderungen an die Bauteile oder sowas?
Man muss natürlich von vornherein berücksichtigen, dass man funktionale Sicherheit mit hinzunehmen kann. Also ich sage mal, auf der einen Seite kann man funktionale Sicherheit schon als Feature betrachten, wo man sagt, ja, ich habe ein System, ich brauche es mal und brauche es auch nicht. Man muss aber schon auch aufpassen, dass ich einem System nicht versuche, funktionale Sicherheit überzustülpen. Weil es gibt Grenzen. Also im Softwarebereich, ne, da hat man mit gewissen Betriebssystemen Grenzen. Ne? Wenn man da gewisse übliche, sag ich mal, Betriebssysteme einsetzt, die keine besonderen Absicherungen haben, dann wird man da Richtung funktionaler Sicherheit, egal welche Norm man da nimmt, einfach nichts machen können. Und so ist es aber auch in ganz vielen anderen Aspekten. Also ich muss meine Komponenten, meine Übertragungsstrecken so auswählen, dass ich es integrieren kann, dass ich quasi sagen kann, ja, ich habe mir Gedanken gemacht, ohne dass es von vornherein dann gleich auch zu einer teuren Lösung führt. Aber wie schon gesagt, ne, darüber werden wir vielleicht auch mal eine eigene Folge machen, was wir uns in dem Bereich gedacht haben, vielleicht hier und da, wo wir auch schon Erfahrungen haben, ganz konkret. Ne, das werden wir aber mal separat auseinandernehmen.
Sehr gut, das machen wir. Und ich sehe gerade, wir sind auch schon wieder am Ende angekommen von unserer heutigen Folge.
Ja, Wahnsinn, wie die Zeit vergeht.
Tatsächlich.
Genau. Wie üblich, Anregungen, Wünsche, Kritik. Einfach eine E-Mail an podcast@zolectrix.de und ansonsten wünschen wir wie immer eine schöne Woche. Tschüss und
bis zum nächsten Mal.